Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit einem Mann, der unvorstellbare 8 Jahre in einem chinesischen Gefängnis verbringen musste. Robert Rother kommt aus Dortmund, er geht Mitte der Nullerjahre nach China, arbeitet als Investmentbanker und landet im Gefängnis, weil er sich wie viele andere auch offenbar an krummen Geschäften beteiligt hat.
Also ich war gerade auf Deutschlandbesuch, habe die Meisterfeier von Borussia Dortmund mitgefeiert.
Da sind Sie großer Fan.
Genau, ja. Dann bin ich zurückgeflogen nach Hongkong, von Hongkong dann weiter nach China, nach Shenzhen. Und am Abend war eine Eröffnungsparty einer Bar, wo ich eingeladen bin. Und dort war ich. Und dann kam die Polizei auf mich drauf zu und hat gefragt, ob sie mich mal zum Gespräch mitnehmen könnten. Gut, und da hatte ich keine Wahl, da musste ich mitgehen. Und dann fing die Tortur an. Da war ich erstmal nur eingesperrt, habe mich warten lassen für, ich glaube, über 24 Stunden, bevor ich erstmal verhört worden bin. Und ich hatte den Jetlag, ich war müde, aber nichtsdestotrotz musste ich da durchhalten mit denen.
Sie hatten ja schon häufiger Kontakt mit der chinesischen Polizei, das war für Sie nicht neu. Sie sind zum Beispiel auch mal beim Autofahren erwischt worden und hatten keinen chinesischen Führerschein. Was passierte da?
Ja, genau, das kam vor. Da wurde ich dann angehalten von der Polizei. Dann haben wir ein paar Telefonanrufe gemacht bei uns im Netzwerk. Dann hat sich die Sache hinterher auch wieder geklärt. Also solche kleinen Vergehen, weil in unserem Freundeskreis Polizisten, Beamte, alle möglichen hochrangigen Leute dabei waren, kam man aus solchen Problemen immer gut raus.
Haben Sie sich selbst auch als korrupt empfunden in diesem Leben, was Sie dort geführt haben?
Nee, wir haben nur das gemacht, was die Chinesen auch machen. Also das, was dort unten Alltag ist.
Aber da ist Korruption natürlich auch
Korruption
Alltag.
Korruption ist Alltag in China, ja.
Sind Sie dahingehend abgestumpft, wenn Sie jetzt mit dieser Entfernung und der Erfahrung aus dem Gefängnis darauf gucken?
Ich sag mal, damals, wie gesagt, für uns war wichtig der finanzielle Erfolg und dass wir unsere Projekte erfolgreich durchgeführt haben. Und da haben wir das genauso gemacht, wie die Chinesen dort unten auch Geschäfte machen. Natürlich kann man das nicht mit der Sichtweise eines aus der westlichen Welt betrachten. Da unten gibt es ganz andere Regeln, als die es hier gibt. Wie wenn wir das Gesetz als Deutscher betrachten, haben wir eine ganz andere Auffassungsweise als die Chinesen davon.
Und Sie haben das Gesetz damals auch in Untersuchungshaft so ausgelegt, dass Sie dort relativ schnell wieder frei kämen. Passiert aber nicht. Wann wurde Ihnen das klar?
Also das Ganze hat ungefähr knapp 3 Jahre gedauert, bis ich mein Urteil erhalten habe. In dieser Zeit, die ersten 13 Monate, wurde ich nur verhört. Mein Anwalt hatte keine Einsicht in die Akten, das ist verboten. Ich durfte meinen Anwalt zwar treffen, aber da hatten wir nur Smalltalk, ansonsten nichts. Und erst später, als das vor Gericht ging, hat man erstmal gesehen, weshalb ich überhaupt angeklagt worden bin, Vertragsbetrug. Aber das Ganze war so verrückt im Prinzip, weil es gab gar keinen fairen Prozess. Wir wollten unsere Unschuld beweisen. Ich wollte sagen, dass ich damit nichts zu tun habe. Wir haben Verträge. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun gehabt. Aber das zählt vor Gericht nicht. Man wird einfach abgefertigt.
Ihre Geschäftspartnerin und Partnerin Angelina wurde lebenslänglich verurteilt. Warum glauben Sie, hat sie dieses Urteil bekommen?
Weil sie Chinesin ist. Und wir haben beide nichts ausgesagt. Ich habe nicht gestanden, sie hat nicht gestanden. Man wollte mir auch lebenslang geben. Aber weil sie den Finger nicht auf mich gezeigt hat und ich auch nicht auf sie, wir sind dieser psychischen Folter, haben wir durchgestanden, damit wir nicht gestehen, wurde sie dann halt hier als Chinesin, musste sie den schwarzen Peter ziehen.
Im Knast leben möchte niemand, aber 8 Jahre in einem chinesischen Knast sind der absolute Horror. Der deutsche Geschäftsmann und Investmentbanker Robert Rother hat genau das erlebt und überlebt. Angeklagt, nicht juristisch formuliert, weil er sich mit seinen Geschäften der chinesischen Überwachung entzogen hat, verurteilt, wieder nicht juristisch formuliert, mit der abenteuerlich anmutenden Begründung, er, Rother, habe sich in China als Mitglied der Familie Rothschild ausgegeben.
Im chinesischen Gefängnis hat man gar keine Rechte mehr. Es ist, wir sind mit 18 Leuten, haben wir auf 19 Quadratmetern gelebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf diesen 19 Quadratmetern waren 2 Plumpsklos, da war ein Waschbecken, da hat man gegessen, geschlafen, alles hat sich dort abgespielt. Also es gibt keine Privatsphäre, es war auch nur ein großer Raum. Man wusste genau, wer auf die Toilette geht, nur anhand des Geruchs. Also man ist komplett nackt vor allem. Dann natürlich die Zwangsarbeit. Mindestens 9 Stunden pro Tag haben wir dort gearbeitet.
Was haben Sie gemacht?
Also wir haben sogenannte Hochfrequenztransformatoren gemacht. Das sind so Eisenringe, die mit Draht bespult worden sind. Dann hatten wir auch verschiedene Spielzeugautos zum Herstellen. Da war ein Logo drin von einem Sportwagenhersteller hier, ich glaube aus Stuttgart, ne? So ein Rennwagenhersteller und großer Kofferhersteller, die mit S anfangen, die haben da auch ihre Drehschlösser hergestellt. Ich darf die Namen jetzt nicht sagen, sonst kriege ich Probleme.
Ich glaube, man kann sie sich denken, ja.
Aber sowas haben wir mit den eigenen Augen gesehen und was dort hergestellt worden ist. Das ging bis zu 9 Stunden, also 9 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wir mussten dann immer unsere Arbeitsziele erreichen. Wenn wir die nicht erreicht haben, dann hat man Bestrafung bekommen. Das heißt, man kein Geld, die 2 Euro Monatsgehalt, dann keine Telefonanruf nach Hause, kein Extraessen und ein bisschen ja, zur Folter, dass man auf diesen Eisenstuhl gesetzt worden ist und mit Elektroschocks und allen möglichen Schlägen behandelt worden ist, um gefügig zu werden.
Die größte Angst im Gefängnis ist natürlich die vor Folter. Inwiefern haben Sie Folter erlebt?
Wir haben es gesehen. Also es gibt diesen berühmten Eisenstuhl im Gefängnis, den ich gerade schon mal erwähnt. Wer sich dem System querstellt, der wird auf diesen Stuhl gesetzt, da sind Hände und Füße dran gekettet. Man sitzt dort für 2 Wochen oder auch länger oder weniger, je nachdem, wie schwer das Vergehen ist. Die Sitzfläche ist nicht gerade, sondern da sind so kleine Spitzen drauf, damit sich das so schön ins Gesäß reinbohrt. Und dann kommt die auf die Folter mit dem Elektroschock. Das fängt erst langsam unten am Körper an. Dann entleeren sich die Gefäße, also man sitzt in seinen eigenen Fäkalien. Danach, je nachdem, wenn man sich immer noch nicht entschuldigt, dann wir Gefangenen haben das genannt, das Gehirn frittiert. Dann wird dieser Elektroschockgerät genommen und an die Schläfe gehalten. Und danach ist diese Person nicht mehr die gleiche. Also wenn sie dann aufwacht, am nächsten Tag sie ist erstmal ohnmächtig, dann...
Das ist ein Mensch gebrochen.
Nicht nur gebrochen, auch der Körper ist kaputt. Man kann sich nicht mehr bewegen, alles ist langsamer, man kann nicht mehr sprechen. Man denkt viel langsamer, also das Nervensystem ist kaputt. Und danach ist man nicht mehr reparierbar.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Marco Politti ist ein deutsch-italienischer Journalist, der in Rom lebt und seit 40 Jahren über den Vatikan berichtet. Politti gilt als bestens vernetzt, was umso wichtiger ist, als Verschwiegenheit im Vatikan eine der wichtigsten Tugenden ist. 3 Päpste hat Politti erlebt, Franziskus, Benedikt und Johannes Paul II.
Johannes Paul II. Wurde damals genannt der Moses, der neue Moses, der die Kirche in das neue Jahrtausend bringt. Und ganz bestimmt war Johannes Paul II. Eine große, noch kaiserliche Papstfigur. Er hat ja so viel beigetragen, auch zum Mauernfall, zum Ende der Sowjetherrschaft in Osteuropa. Ja. Aber gleichzeitig hat er doch auch verstanden, dass man sich auf das neue Jahrtausend vorbereiten sollte. Zum Beispiel hat er das große Bußbekenntnis vom Jahre 2000 abgelegt, gegen alle auch Schandtaten der Kirche in den vergangenen Jahrhunderten.
Dann kam im Jahr 2005 nach dem Tod von Johannes Paul II. Kardinal Ratzinger, eher ein Intellektueller?
Diejenigen, die ihn gewählt haben, wollten eine Atempause und wollten einer, der richtig wieder mal zeigt, wie ist der Katechismus, wie soll man gehen. Ratzinger selbst wollte nicht Papst werden. Er hat gesagt, als er gesehen hat, wie die Stimmen stiegen in dem Konklave, das war für ihn wie ein Schafott. Das hat er persönlich gesagt. Und dann hat er zu Gott gebeten und hat gesagt, du musst mir helfen. Und nach so vielen Krisen hat er abgedankt.
Vor 7 Jahren oder vor fast 7 Jahren diese Entscheidung, die die Welt, ich will nicht sagen erschüttert, aber zumindest überrascht hat. Ein Papst tritt ab, dann kam Franziskus und wurde sehr schnell der Liebling, nicht nur der Katholiken. Wie viel davon ist eigentlich noch geblieben?
Ich glaube, sehr viel, obwohl Papst Franziskus viele Probleme gehabt. Er hat unlängst zu seinen jesuitischen Mitbrüdern gesagt, der Papst ist belagert. Also er weiß, dass er unter Schuss ist in der Kirche und außerhalb der Kirche. Aber andererseits hat er immer noch einen großen Konsens, auch nicht nur unter Katholiken oder Christen, auch Muslime, Juden, Andersdenkende und Atheisten haben große Sympathie für ihn, weil sie verstehen, er will eine neue Kirche. Nicht eine Kirche als Machtstruktur, sondern ein Feldspital, wie er einmal gesagt hat. Eine Kirche, die den Menschen beisteht.
Das ist nur das Problem, wenn man als Papst eine Kirche für die Armen sein will und gleichzeitig der Chef einer sehr reichen Firma ist.
Aber in diesem Bezug muss man nicht vergessen, dass Franziskus zum Beispiel schon sehr konkret gearbeitet hat, um die Vatikanbank zu säubern. Ratzinger hat in den letzten Monaten seines Pontifikats den Anstoß gegeben. Es gab damals auch einen Präsidenten der Bank, das war ein Deutscher von Freiberg. Papst Franziskus hat diese Arbeit zu Ende gebracht.
Das Franziskus-Komplott, so heißt das aktuelle Buch des Journalisten und Vatikanexperten Marco Politti, der in dieser Woche in Leute zu Gast war. Die Widerstände und Aversionen innerhalb der Kurie gegen den Papst, sagt Politti, sind größer als viele denken. Konservative Seilschaften bekämpfen ihn, für sie betreibt Franziskus Verrat an der reinen Lehre.
Papst Franziskus hat selbst nicht unlängst gesagt zu einem Mitarbeiter, ich weiß, es gibt Priester, die wollen meinen Tod. In einem italienischen Zug hat man einmal einen Bischof ertappt, der sprach zu seinem Sekretär, hoffen wir, dass die Madonna das Wunder tut, dass er so lange dauert wie Johannes Paul I. Wir wissen, er ist nach 30 Tagen gestorben. Innerhalb der Kirche, es gibt einen harten Kern von Bischöfen, von Kardinälen, die sind einfach nicht einverstanden mit seiner Reformpolitik, die es ihm nicht verzeihen, dass er die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen autorisiert hat, die überhaupt nicht der Meinung sind, dass man über die Rolle der Frau in der Kirche nachdenken soll. Und außerhalb gibt es ökonomische, soziale Kräfte, politische Kräfte, die sind gegen ihn, wegen seiner sozialen Botschaft gegen den Raubkapitalismus oder den Umweltschutz.
Es gibt einen Mann, der aus Deutschland kommt, der mal Bischof in Regensburg war und dann in Rom Chef der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Ist das einer der erbittertsten Gegner des amtierenden Papstes?
Kardinal Müller hat von Anfang an das betrieben, was wir Italiener einen Gegengesang nennen.
Aha, was bedeutet das auf Deutsch übersetzt?
Er hat angefangen, den Papst systematisch zu kritisieren. Er hat gesagt, dieser Papst ist nicht ein Theologe, deswegen muss man ihm nachhelfen. Er hat gesagt, die Kirche ist zerrissen. Er hat gesagt, warum geht der Papst und feiert die 500 Jahre der Reformation? Da gibt es nichts zu feiern. Das war ja doch eine Spaltung des westlichen christlichen Abendlandes. Und Müller hat auch ein Glaubensmanifest herausgegeben. Was bedeutet das? Ein Kardinal bringt ein Glaubensmanifest heraus, als ob in Rom nicht jemand da ist, der sich um den Glauben kümmert.
Kardinal Müller tritt in Deutschland bei Veranstaltungen auf, manchmal mit einer gewissen Gloria von Thurn und Taxis, die mal den berühmten Satz gesagt hat, der Schwarze schnackselt gerne. Welche Erklärung haben Sie für dieses Duo?
Ich glaube, ein sehr unglücklicher Satz. Fürstin Gloria von Thurn und Taxi war eine wahnsinnige Anhängerin von Ratzinger. Und es bedeutet, heute in der Weltkirche gibt es sozusagen eine Front, die für die Ratzinger Option ist. Sozusagen, das war der gute Papst und der heutige Papst ist nicht der gute Papst. Aber es gibt in der Welt so viele Aristokratinnen, die organisieren Teestunden mit Prälaten und das nimmt man nicht so ernst.
Also Müller ist sicher nicht der einzige namhafte Gegner des Papstes. Gibt es eine Verbindung von Menschen, die organisiert die Politik gegen Franziskus betreiben?
Einerseits haben wir Kardinal Müller. Dann gibt es den amerikanischen Kardinal Burke, der gesagt hat, man muss den Papst brüderlich korrigieren. Dann gibt es den Kardinal Sara, der ein Kurienkardinal ist. Dann gibt es den Kardinal Brandmüller. Dann gibt es zum Beispiel den Kardinal Ouellet, der ist Chef der Bischofskongregation. Wenn man eine Weltlandkarte nimmt und da die Punkte zeichnet, sieht man ein großes Netz, das über Franziskus hängt.
Professor Gabriel Felbermayr ist Volkswirtschaftler. Er ist seit einem Jahr der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Und er ist in diesen dramatischen Zeiten ein in jeder Beziehung gefragter Gesprächspartner. Am Dienstag war Felbermayr Leutegast von Nicole Köster und äußerte sich auch dazu, ob es Parallelen gibt zwischen dem Coronavirus heute und der Banken- und Finanzkrise vor 12 Jahren.
Ich glaube, es gibt zwei Parallelen. Die erste ist, dass die Corona-Krise eine Rezession auslösen kann, wie eben die Pleite der Lehman-Brüder das auch gemacht hat. Wobei in diesem Fall jetzt gar nicht so das Problem ist, dass da Menschen nicht in die Arbeit gehen können, weil sie krank sind, weil Produktion ausfällt, sondern das Problem ist, dass wir eine Vertrauenskrise haben. Die Menschen machen sich Sorgen, haben Angst, gehen nicht mehr ihren normalen Wegen nach und die Nachfrage sinkt und diese psychologischen Effekte beschleunigen dann eine Rezession. Das war auch 2008/2009 so. Die Panik auf den Märkten hat eben die Dinge noch viel stärker gemacht, als sie ohnehin gewesen wären. Und die zweite Dimension ist, dass man aus dieser Erfahrung mit den jetzt sehr fragil erscheinenden globalen Wertschöpfungsketten Lehren ziehen wird, wie man auch aus der Lehman-Brüder-Pleite Lehren gezogen hat. Und das riecht ein bisschen nach einer Deglobalisierung, nach einem Zurückdrehen der internationalen Vernetzung, was nicht nur gut ist, sondern eben auch Wohlfahrt kosten kann.
Sie fordern da eine Reform des Welthandels. Das ist ja etwas, was Sie nicht seit gestern fordern und nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus. Ja. Wie soll nach Ihrer Vorstellung der Welthandel denn aussehen?
Naja, wir brauchen Regeln, auf die man sich verlassen kann. Das ist das Zentrale. Es ist gar nicht mal so wichtig, welche Regeln es sind. Es ist nur wichtig, dass die Unternehmen Gewissheit haben, wie die Bedingungen aussehen auf den wichtigen Exportmärkten. Und das Problem, das wir haben mit dem Welthandelssystem, ist, dass die Regeln, die jetzt in Kraft sind, in den späten 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre verhandelt wurden. 1995 halt die Welthandelsorganisation.
Die hat sich damals gegründet. Und ist es richtig, genau, dass die Regeln seitdem nicht reformiert
wurden? Die wurden seitdem nicht grundlegend reformiert. Und die Philosophie damals war ja Ende des Kommunismus, alle Länder bewegen sich hin zum selben marktwirtschaftlichen, demokratischen, liberalen Grundmodell. Diese Vorstellung, die ist nun nicht eingetreten. Sie ist nicht eingetreten in China, nicht in Russland, nicht in der Türkei, vielleicht nicht mal in den USA. Und das stellt vieles in Frage. Wir müssen uns verabschieden, glaube ich, von dieser Idee des One Size Fits All, ein Regelsatz für alle Länder, die so heterogen sind. Wir brauchen da ein bisschen mehr Flexibilität. Das ist nur ein Thema. Die WTO muss auch grüner werden zum Beispiel. Wir müssen uns um Umweltthemen sehr viel stärker kümmern und die in die Regeln des Welthandels einbauen.
Und Sie haben mal gesagt, Sie wollten die Welthandelsorganisation zu einer Art Club umbauen, der unterschiedliche Formen der Mitgliedschaft anbietet. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen wie die Europäische Union auch. Da haben wir ja auch unterschiedliche Clubs. Das sind nicht alle Mitgliedstaaten der EU in der Eurozone. Dänemark zum Beispiel nicht, Schweden nicht. Es sind nicht alle Länder im Schengen-Raum, sind nicht alle Länder gleich involviert bei Erasmus und so weiter. Und Ähnliches kann man sich da auch vorstellen. Es ist wichtig, dass wir Ländern, die unzufrieden sind mit manchen Regeln, nicht gleich die Tür zuschlagen.
Das Coronavirus, eine Welt im Ausnahmezustand und die dramatischen, / katastrophalen Folgen für die globale Wirtschaft, für einzelne Branchen und vor allem auch für die internationalen Aktienmärkte. Darum ging es in dieser Woche, als Professor Gabriel Felbermayr, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Leutegast von Nicole Köster war.
Die Globalisierung, die wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben, die ist jetzt einmal vorbei. Insofern ist das ein Megatrend von gestern. Man kann von einer Globalisierung 1.0 reden, wenn man mag. Ja, jedenfalls, wenn man die Zeitzählung nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen lässt. Da war es ja lange so, dass der Handel einfach im Durchschnitt doppelt so schnell wuchs wie die Produktion. Wer also auf Globalisierung gesetzt hat, auf Welthandel gesetzt hat als Unternehmer, der hat typischerweise die besseren Erfolge erzielt. Das ist vorbei, schon seit 2008/2009 vorbei. Der Welthandel wächst nicht mehr so schnell. Und das bedeutet, Unternehmen müssen sich ein bisschen umstellen. Sie müssen sich fragen, wo sind die Wachstumspotenziale der Zukunft? Und sie stecken nicht mehr in der Globalisierung, wie wir sie kennen. Jedenfalls nicht dort, wo wir Güter handeln. Wir werden ja digitaler, wir werden mehr Dienstleistungshandel sehen. Ja, da kommt ganz vieles auf uns zu und das wird dann eher sozusagen ein neues Globalisierungsmodell sein, das aber mit dem alten, wo wir Containerschiffe über die Ozeane schicken, wo wir tangible Güter handeln, also Dinge, die man angreifen kann, handeln, die wird diese Epoche ablösen.
Was Sie da beschreiben, spricht aber ja genau für das, was wir aktuell schon erleben, wenn wir auf Amerika gucken. Der Protektionismus ist plötzlich ein Thema.
Ja, der ist deswegen auch ein Thema, weil wir, auch die Ökonomen und die Politiker, auch die Welthandelsorganisation unterschätzt haben, dass der Eintritt Chinas und anderer Schwellenländer in das Welthandelssystem im Westen eben auch Verlierer hervorbringt. Arbeiter, die ihre Jobs verloren haben und dann nicht mehr adäquate Stellen gefunden haben. Regionen, die sich deindustrialisiert haben und nicht die neuen Wirtschaftszweige an sich gezogen haben. Das haben wir in Deutschland ganz gut gemeistert, vielleicht besser als in anderen Regionen der Welt, aber aber der Mittlere Westen in den Vereinigten Staaten, auch Teile von Großbritannien, Teile von Frankreich, auch in Deutschland, das Saarland zum Beispiel, die haben unter dieser Globalisierung gelitten und das hat man unterschätzt. Das hat sicher ein Stück dazu beigetragen, dass wir dieses Revival des Protektionismus erlebt haben, dass die Abgehängten jetzt mit ihren Donald Trumps und wie sie alle heißen, eine Person gefunden haben, denen sie ihr Vertrauen schenken.
Ist das also Ihrer Meinung nach, was in Amerika gerade passiert mit den Handlungen von Donald Trump, der jetzt beispielsweise 8,3 Milliarden Dollar auch freimacht für die Forschung, 3 Milliarden in Sachen Corona, für die Eindämmung des Virus? Ist das also der richtige Weg?
Nein, also der Trump-Weg ist nicht der richtige Weg. Trump setzt auf Abschottung, setzt auf Decoupling, also Abtrennen seiner Wirtschaft, zum Beispiel von der chinesischen. Er unterschätzt, dass die Globalisierung ja auch gewaltige Gewinne hervorgebracht hat. Ja, sie hat Verlierer gebracht, aber im Aggregat, also im Durchschnitt, hat die Globalisierung Wohlstand geschaffen, gerade auch in Deutschland ganz wesentlich, gerade hier im Südwesten ganz wesentlich. Und es wäre wirklich das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man jetzt die Mauern hochzieht. Auch gesundheitspolitisch sollte man das nicht tun. Wir sollten diese globale Epidemie als eine globale Herausforderung ansehen, die wir gemeinsam besser lösen können, als wenn wir uns hier abschotten und die Grenzen hochziehen. Das hält den Virus nicht auf, macht es aber deutlich schwieriger und teurer, mit den Folgen der Epidemie gut umzugehen.
SWR1 Leute der Woche, jetzt mit dem Historiker Christian Hardinghaus, der sich seit vielen Jahren mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt und der jetzt ein Buch vorgelegt hat, in dem er einige der letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs porträtiert. Männer, die als junge Wehrmachtssoldaten für Hitler in den Krieg zogen und die oftmals traumatisiert nach Jahren zurückkehrten.
Ich habe die Interviews innerhalb von 4 Jahren geführt und alle Männer waren zwischen 86 war der Jüngste und 100 der Älteste.
Und etliche sind schon gestorben.
In der Zeit, in diesen 4 Jahren, ist knapp die Hälfte gestorben. Also ja. Ich habe 13 Interviews geführt und 6 sind gestorben.
Das heißt, die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, mussten davon ausgehen, auch Sie mussten davon ausgehen, ja. Das ist sozusagen ein letztes Gespräch, ja. Eine letzte Offenbarung. War das jeweils allen Beteiligten klar?
Ja, ein erstes und ein letztes, das war allen klar.
Ja.
Also mit einigen habe ich auch mehrere Tage verbracht, bin am Ort geblieben, weil man nicht immer gleich alles bekommt. Man muss da sehr behutsam vorgehen. Mit anderen, da war ich nur einen Tag. Aber es war schon allen klar, dass, wenn wir uns dann zum Schluss die Hand geben, dass wir zumindest uns nicht mehr wiedersehen, weil ich in ganz Deutschland unterwegs war. Und mit einigen habe ich noch telefoniert, anderen wollte ich jetzt das Buch schicken und musste dann erfahren, dass sie nicht mehr leben.
Haben die sich gefreut, dass sie ihre Geschichte nochmal erzählen konnten im Regelfall?
Freude ist vielleicht das falsche Wort. Also es ist da keiner happy und sitzt, weil es allen sehr schwer gefallen ist. Aber ich habe doch Menschen getroffen, die viele davon nie geredet hatten, auch mit ihrer Familie nicht. Und dann mit 99 Jahren oder 98 vor einem sitzen und teilweise heulen und Geschichten wieder hochkramen, die sie nie erzählen konnten. Und das tut natürlich am Ende gut.
Ja. Wie präzise waren diese Erinnerungen noch nach so langer Zeit?
Ja, es ist erstaunlicherweise sehr gut. Also natürlich sucht man sich seine Interviewpartner aus und guckt, ob die im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte sind und ob das überhaupt körperlich und gesundheitlich geht, dass sie mit einem sprechen. Da war also niemand dabei, der irgendwie dement war oder sonst irgendwas. Natürlich aber funktioniert das Langzeitgedächtnis sehr viel besser als das Kurzzeitgedächtnis, was wir wissen. Also wenn ich zum Gespräch kam und Kaffee trank, wussten bei der nächsten Tasse nicht mehr, ob ich Milch reintue oder nicht. Mhm. Aber konnten sich an alle Straßennamen oder Namen ihrer Kameraden oder Wege in der Ukraine sehr genau erinnern.
Haben Sie dann gegengecheckt, ob die Ihnen erzählten Geschichten auch historisch so stimmen?
Ja, das ist ja meine Aufgabe als Historiker. Also es ist ja eine Methode, sogenannte Oral History, also mündliche Geschichte, Zeitzeugenbefragung. Man weiß auch genau, wo eventuell Erinnerungslücken kommen und dann besorgt man sich natürlich die militärischen Lebensläufe, gleicht das ab, ob die Orte und die Zeiten stimmen. Die Familienangehörigen haben mir geholfen, sofern was vorhanden war, hatte ich Fotos, Kopien von Soldbüchern, Wehrpässen und habe das mit Archiven abgeglichen, konnte so die Wege dieser Menschen sehr gut nachvollziehen, also die historischen Hintergrundfakten liefern und dann eben das Persönliche Erleben drunter mischen.
Haben Sie das Gefühl bekommen im Lauf dieser Gespräche, dass manche der Gesprächspartner ihre eigene Rolle während dieses Krieges ein bisschen geschönt haben?
Überhaupt nicht.
Du hast keine Chance, aber nutze sie. Dieser Satz ist 45 Jahre alt, stammt vom bayerischen Schriftsteller und Filmemacher Herbert Achternbusch und könnte die Überschrift sein für das Leben der Janet Krischak. Janet Krischak kommt aus Anatolien. Sie wurde mit 13 Jahren in Deutschland zwangsverheiratet und hat es geschafft, auszubrechen. Heute leitet sie ein Integrationszentrum in Stuttgart. Damals lebte sie in völliger Abhängigkeit von einem Mann, den sie nie geliebt hat.
Er hat die volle Kontrolle über mich gehabt. Und er hat entschieden, mit wem ich rede oder nicht, wer zu uns kommt und wer nicht, wann ich lache, wann ich nicht lache, sogar das.
Wie hat er das entschieden?
Wenn ich gelacht habe, dann war er ziemlich sauer und hat gesagt, kein Mensch hat mir, also dir erlaubt zu lachen. So dass ich irgendwann mal mich trainiert habe, dass ich komplett meine Emotionen kontrollieren konnte. Ich habe weder geweint noch gelacht, wenn es nicht sein musste. Also ich war schon sehr trainiert dort.
Hat er Sie geschlagen?
Er hat mich nicht geschlagen. Also das hat er nicht gemacht. Er hat seine guten Seiten gehabt. Er war ein guter Koch, er war ein guter Hausmann. Also er hat mir alles beigebracht, das Kochen, das Bügeln, das Putzen. Mit dem Putzen hatte ich ja, ich war irgendwann zwangkrankhaft, weil er über den Kleiderschränken immer kontrolliert hat, jede Woche. Damals hat man noch keine Einbauküche gehabt, dann hat er mal hinter der Waschmaschine, hinterm Herd geguckt, ob das auch sauber ist. Und es musste alles picobello sein. Er hat Stoffhosen angezogen und meinte, dass die Falte so scharf wie eine Klinge sein müsste. Also er hat mir das Ganze beigebracht, aber auf der anderen Seite auch sehr, also die Zwanghaftigkeit. Aber auch so, dass gewisse Sachen, dass er bestimmt hat, wie ich meinen Kaffee zu trinken habe, also mit Milch und Zucker. Weil er mit Milch und Zucker trinkt, musste ich meinen Kaffee auch mit Milch und Zucker trinken.
Also die komplette Selbstständigkeit, die Sie erlebt hatten als Kind, wurde Ihnen genommen, ja. Als Teenager.
Ja.
Und dann wurden Sie Mutter mit 14 Jahren. Was hat sich da verändert? Es wurde nicht besser.
Nee, das wurde natürlich nicht besser. Ich habe gearbeitet, ich habe das Kind gehabt. Ich war eigentlich so sein Werkzeug. Ich habe mich benommen, wie er von mir verlangte. Also ich habe nur das getan, was er gewollt hat. Und als meine Tochter 11 Monate alt war und er immer noch sein Aufenthalt gefährdet war und ich arbeiten musste, er auch arbeiten wollte. Er war ein sehr fleißiger Mensch, also kein fauler Mensch, muss man schon sagen. Hat er einfach mein Kind dann in die Türkei gebracht, zu seinen Eltern, damit wir beide arbeiten und hier unsere Ruhe haben, ohne aber mich zu fragen oder zu sagen, ob er das darf.
Also das Schlimmste, was man tun kann, einer Mutter das Kind entreißen. Ja. Wie haben Sie diesen Moment in Erinnerung?
Oh, das war schon schwierig. Jetzt kommt es auch, also auch nach Jahren, wenn es um mein Kind geht, kommt schon die Emotion hoch. Wenn ich mich daran erinnere, wie hart es von der Mutter ist, diese Sehnsucht und nichts machen zu können, das tut unheimlich weh.
Eins gehört. SWR 1.